Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen über aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin, bin Datenschützer und mag die Informationsfreiheit. Mir gegenüber Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo, Nico, grüß dich.
Tag, Stefan.
Wie geht's? Alles sozusagen im Sommermodus oder wenn ich auf unser Programm heute gucke, kann ich nur sagen, die Substanz ist noch da.
Die Substanz ist nichts verloren gegangen. Du kommst entspannt aus dem Urlaub wieder, irgendwie aus südlichen Gefilden und warst wochenlang in Urlaub und ich habe jetzt meinen Sommerurlaub, der beginnt morgen an einem Donnerstag und endet Sonntag, dann auch schon wieder. So haben es halt manche so und andere haben es anders.
Ich muss wieder warten. Wie es verdient ist, wolltest du sagen, genau.
Heute schauen wir uns drei wirklich aktuelle und auch grundsätzliche Fragestellungen an. Eine, die erste, die wir uns in Querbeet anschauen, kennen wir schon ein bisschen. Da geht es nämlich eigentlich um einen Tatbestand, den wir schon anlässlich des Urteils des Oberlandesgerichts Köln vom 23. Mai uns angeschaut haben, nämlich um die Frage, dass Meta gerne Nutzerdaten der Dienste Facebook und Instagram für KI-Trainingszwecke einsetzen wollte. Dafür haben sie kein Einverständnis der Betroffenen eingeholt, sondern das Ganze auf Basis von 61F gemacht, mit der Möglichkeit, Widerspruch nach Artikel 21 einzulegen. Das OLG hat das jedenfalls nicht untersagt, sagen wir es mal so. Und jetzt gab es einen zweiten Anlauf, und zwar einer niederländischen Verbraucherschutzstiftung, SOMI heißt die. Und die wollte mit einem entsprechenden Antrag vom 27. Juni 2025 vor dem OLG Schleswig erfolgreich sein und reingrätschen mit der Zielsetzung, dass Meta seine KI Llama, heißt die, nicht mit diesen Daten trainieren soll. Unterschied war, dass inzwischen das Training schon begonnen hatte. Da gab es ja bestimmte Informationen, Ankündigungen von Meta, von 2024 haben sie gesagt, was sie vorhaben, 2025 im April, 25 wurde es dann konkreter. Meta hatte auch bestimmte Vorgaben gemacht, also zum Beispiel die Daten Minderjähriger werden nicht für Trainingszwecke gebraucht, sie haben eine Form der Pseudonymisierung eingesetzt, aber es werden auch Artikel 9 Daten für das Training eingesetzt. Damit hatte sich auch das OLG Köln auseinandergesetzt, aber unterm Strich gesagt, nee, kein Grund, das jetzt einstweilig zu untersagen. Das OLG Schleswig hat sich das auch angeschaut, aber letztlich, ja, aus formalen Gründen sind sie zum Schluss gekommen in ihrem Urteil vom 12. August dieses Jahres. Nee, die Sache ist nicht eilbedürftig. Dass da Training, die KI trainiert wird mit Metadaten, das sei schon 24 angekündigt worden. Außerdem werden die Nutzerdaten dafür bereits seit Mai 25 tatsächlich benutzt. Und aus Sicht des OLG Schleswig war daher der Antrag der Verbraucherschutzstiftung schlicht und ergreifend verspätet. OLG kam zum Ergebnis, die Sache ist nicht eilbedürftig, also gibt's auch keine einstweilige Untersagung. Überraschend, Nico, oder erwartbar?
Erwartbar wäre jetzt irgendwie, wenn ich das Verfahren von Anfang an begleitet hätte, verfolgt hätte, das habe ich nicht. Überraschend ist die Entscheidung nicht, sie ist auch dann sehr kurz. Es ist ja eben auch nur ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren, ist es kein Hauptsacheverfahren. Ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren hatten wir auch beim OLG Köln, wo VZBV das Verfahren als Antragsteller initiiert hat. Beim OLG Köln verhielt es sich so, dass die argumentiert haben, dass Meta angekündigt hatte, wenn man nicht widerspricht, bis zum, ich glaube, 27.05. dieses Jahres, dass man dann die Daten auch als Trainingsdaten verwenden würde. Und da hatte man die Dringlichkeit daraus abgeleitet, dass man eben den Antrag noch vor dem 27.05. eingereicht hatte. Und dementsprechend hat das OLG Köln auch am 23.05. entschieden, hatte dort keine Zweifel an der Dringlichkeit und hat dann den Fall halt in der Sache, die Begründetheit dann auch prüfen müssen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das, haben wir ja hier in einer der vergangenen Folgen auch recht ausführlich besprochen, dass die Nutzung der Daten zu Trainingszwecken nicht datenschutzwidrig sei. Da läuft möglicherweise jetzt noch ein Hauptsacheverfahren. Jedenfalls stand das im Raum, dass es da noch so eins, dass es da noch eins geben sollte. Aber das, darüber weiß ich nichts, ob das tatsächlich der Fall ist. Das Verfahren jetzt hier in Schleswig, ich war überrascht, dass es, als ich das erste Mal davon hörte, weil man hatte, also als ich davon das erste Mal gehört hatte, war der 27. Mai schon vorbei. Und das ist hier angestrengt worden von einer niederländischen Frau Braucherschutzverband, wenn ich das richtig sehe. Und sie konnten halt nicht damit argumentieren, dass die Dringlichkeit deshalb gegeben war, weil das jetzt unmittelbar bevorstand, dass Meta die Nutzerdaten oder die Profildaten zum Zwecke des KI-Trainings nutzen würde. Und damit musste man dort der Antragstellerseite das anderweitig begründen. Und das ist dann wenig überraschend nicht leicht gewesen. Nach dem Unterlassungsklagegesetz, auf die sich so ein Verbraucherverband dann stützt, ist es so, dass für die Dringlichkeit die Regeln des Wettbewerbsrechts gelten. Und Regeln des Wettbewerbs, das weiß man irgendwie, wenn man schon viele Wettbewerbsprozesse geführt haben, ist dann 12 UWG, da gibt es eine Vermutung der Dringlichkeit, also Dringlichkeit gleich Verfügungsgrund. Und die ist aber widerlegbar. Und dann weiß man eigentlich auch als erfahrener Wettbewerbsrechtler, dass es, wenn man einen Monat schon Kenntnis hat von einem Verstoß, dass es dann anfängt brenzlig zu werden mit der Dringlichkeit. Bei 2 Monaten ist es eigentlich ausgeschlossen, dass man noch in die Dringlichkeit hereinkommt. Und hier, ja, also man weiß ja nicht so richtig, wie da vorgetragen worden ist, aber es tauchen da so etwas befremdliche Argumente auf, wie das sei, die Problematik sei eigentlich erst klar geworden im Zuge des OLG Köln-Verfahrens. Das ist natürlich, ja, da Meta das bereits 2024 angekündigt hatte, dass sie das vorhatten, mit der Verwendung von Profildaten zu KI-Trainingszwecken, dann ist das natürlich schon fast ein bisschen verzweifelt, wenn man solche Argumente dann dort liest. Also sprich, das scheint mir ganz ehrlich gesagt, ja, wenn es nicht irgendwas gibt, was das OLG Schleswig in seiner kurzen Entscheidung unberücksichtigt gelassen hat, scheint mir das eine ziemlich klare Sache zu sein, dass es da keinen Verfügungsgrund mehr gab. Da ist man einfach nach, wenn man da Monate nach Kenntnis dann erst anfängt, da so einen Antrag zu stellen, dann hat man eigentlich keine Chance mehr, auch noch in die Dringlichkeit zu kommen. Dann wäre man wohl besser ins Hauptsacheverfahren gegangen. Der Verbraucherverband, dem steht das ja völlig offen, jetzt in der Hauptsache das klären zu lassen. Bleibt abzuwarten, ob die das machen.
Für mich sah es ehrlich gesagt ein bisschen so aus, als sei man einfach mit der Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln unzufrieden. Die kann man ja auch kritisieren. Wir haben es ja breit besprochen. Da kann man schon Gründe finden, warum man das nicht so überzeugend findet, gerade mit Blick auf Artikel 9 Daten, die da verwendet werden. Und dass man sich dann sagt, na, dann suchen wir mal ein anderes Oberlandesgericht. Vielleicht ist das irgendwie offener für die Fragestellung. Aber wenn das die Intention gewesen sein sollte, ging das halt schief. In jedem Fall hat das OLG Schleswig sich in der Sache halt nicht festgelegt. Ja, und hat es sozusagen aus formalen Gründen schon.
Na, es gibt jedenfalls das weiß man aus dem Wettbewerbsrecht ja einfach auch. Es gibt ja durchaus ein Eigeninteresse, das auch das Gericht hat, erstmal sich, bevor man sich mit der komplizierten rechtlichen Materie, um die es geht, zu befassen, erstmal auf die Dringlichkeit zu schauen, weil Dringlichkeit ist im Wesentlichen eine mathematische Frage und eine Sachverhaltsfrage, die ist vergleichsweise einfach und deswegen ist das nicht selten, dass man dann halt das Gericht dazu veranlasst, den spannenden Rechtsfragen, hat das OLG Köln Recht oder nicht, da waren wir auch eher ein bisschen skeptisch, auszuweichen und die Sache dann am Verfügungsgrund scheitern zu lassen.
Unterm Strich aber scheint es so zu sein, Nico, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in dieser Fragestellung Nutzung von Facebook-Daten für das Training der KI Llama, dass wir da eine Hauptsacheentscheidung sehen, das dürfte steigen. Also irgendjemand wird sich sozusagen finden für ein Hauptsacheverfahren.
Davon kann man wohl ausgehen, dass das früher oder später kommt. Es ist natürlich, und soweit muss man dann Das ist aber kein rechtliches Argument. Man muss ein bisschen Verständnis dafür haben, dass man ins Einstweilige gegangen ist. Weil ja, bis so ein Verfahren mal in der Hauptsache durchentschieden ist, das dauert ja ewig. Ein spannender Gesichtspunkt prozessual ist, dass aufgrund einer Gesetzesänderung, die noch nicht lange her ist, für diese Klagen der Verbraucherschutzverbände, die sich auf datenschutzwidrige Praktiken stützen und die Untersagung verlangen, dass dort das Oberlandesgericht die Eingangsinstanz ist. Also nicht wie sonst, dass man erstmal zum Landgericht gehen muss. Das hat einen Nachteil, den jetzt wahrscheinlich die Verbraucherschützer Nordrhein-Westfalen in Köln und auch die das Verfahren jetzt in Schleswig geführt haben, jetzt ein bisschen bedauern werden. Das hat nämlich den Nachteil, dass es kein Rechtsbehelf mehr gibt. Ja, es gibt keine zweite Instanz mehr. Wenn man zum Landgericht geht, in einer normalen Wettbewerbssache oder einer Verbraucherschutzsache und stellt einen einstweiligen Verfügungsantrag und verliert, dann hat man immer noch die Möglichkeit, mit der sofortigen Beschwerde dann zum Oberlandesgericht oder hier in Berlin zum Kammergericht zu gehen. Diese Möglichkeit ist dadurch, dass das OLG jetzt Eingangsinstanz geworden ist für diese Sache nach UKLAG, nach dem Unterlassungsklagegesetz, ist die zweite Instanz abgeschnitten.
Sehr schön, Nico. Das soll für einen kurzen Blick sozusagen auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts Schleswig reichen. Und wir schauen auf einen Artikel, der uns aufgefallen ist, ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 11. August 2025. Es geht in einem Beitrag von Professor Nettesheim von der Uni Tübingen um das Wahlverfahren zum Bundesverfassungsgericht. Hintergrund ist natürlich der Eklat, den wir in der letzten Sitzung des Bundestags vor der Sommerpause erlebt haben, als der von der SPD getragene Vorschlag von Professor Frauke Brosius-Gersdorf von der CDU trotz anderweitiger Absprache angehalten wurde. Inzwischen haben wir zur Kenntnis genommen, dass Frauke Brosius-Gersdorf, die ja anfangs sehr kämpferisch war und sich auch öffentlich erklären wollte zu den Vorgängen, die es da gegeben hat. Es gab ein längeres Gespräch mit Markus Lanz im ZDF. Inzwischen hat Frauke Brosius-Gersdorf erklärt, dass sie nicht mehr kandidieren möchte. Und damit eine Situation geschaffen, wo es möglicherweise für die Koalition ein bisschen einfacher wird, neue Vorschläge auf den Tisch zu legen und vielleicht bei den nächsten entsprechenden Wahlen einer Richterin oder eines Richters des Bundesverfassungsgerichts eine bessere Figur zu machen. Professor Martin Nettesheim von der Uni Tübingen hat sich jetzt dazu, wie ich finde, sehr interessant geäußert unter der Überschrift »Ein unzeitgemäßes Wahlverfahren«. Hat er mal sozusagen die besonderen Bedingungen benannt, unter denen das Bundesverfassungsgericht arbeitet und die besonderen Anforderungen, denen Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht ausgesetzt sind. Bestimmte Sachen sind nicht neu, nicht überraschend. Wenn er zum Beispiel feststellt, dass das Bundesverfassungsgericht tatsächlich mit juristischem Personal arbeitet, also nicht mit Laienrichtern und nach einer juristischen Methodik arbeitet, aber trotzdem natürlich auch bedingt durch die Knappheit unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung, verbleiben weite Entscheidungsspielräume für die Richterinnen und Richter. Und damit ist natürlich auch eine besondere Verantwortung verbunden. Er weist darauf hin, auch das ist kein neuer Aspekt, dass das Bundesverfassungsgericht im staatlichen Gefüge schon so etwas wie ein quasi aristokratisches Element hineinbringt, indem es nämlich auch demokratietheoretisch nicht unproblematisch Entscheidungen zum Beispiel des Bundestages aufgrund richterlicher Überzeugung ändern oder sogar aufheben kann. Er weist darauf hin, dass es besondere Anforderungen an die Richterpersönlichkeit gibt, dass dort auf der einen Seite eine staatsmännische Haltung gefordert ist. Umgekehrt, dann finde ich, wird es interessant bei seinen Ausführungen, dass man durchaus auch erwarten kann, dass die es sich um in gewisser Weise engagierte Persönlichkeiten handelt. Nettesheim sagt, Gesichtslosigkeit oder Indifferenz disqualifizieren für diesen Job. Und dann fängt er an zu kritisieren, was am aktuellen Wahlverfahren im Richterwahlausschuss seit 2015 wird ja auch sozusagen im Plenum letztlich abgestimmt im Sinne einer Ratifikation des Vorschlags des Wahlausschusses. Kritisiert er, dass dort vertraulich, intransparent und nach einem bestimmten Proportsystem gearbeitet wird. Und dann kommt er eben aus meiner Sicht zu der interessanten Analyse, dass dieses Proportsystem nicht mehr stimmt. Also die Verteilung der Richterposten auf CDU, SPD, Grüne und FDP. Da ist natürlich naheliegend, dass es deswegen schon nicht mehr stimmen kann, weil die AfD sehr stark geworden ist und weil die Linke nicht berücksichtigt ist. Er weist insbesondere darauf hin, dass die Intransparenz letztlich nicht mehr akzeptiert wird, auch gesellschaftlich, kulturell nicht mehr akzeptiert wird, dass dort intransparente Verfahren sind. Und er macht einen Aspekt stark, den ich bemerkenswert finde und auch zutreffend. Er sagt nämlich, Richterin oder Richter des Bundesverfassungsgerichts zu sein, ist ein öffentliches Amt. Und der Zugang zu öffentlichen Ämtern muss nach Artikel 33 Absatz 2 unseres Grundgesetzes frei sein. Da muss es die Möglichkeit geben, nicht nur durch ein intransparentes Wahlverfahren den Posten zu ergattern, sondern es muss sowas geben wie eine Ausschreibung. Es muss ein Bewerbungs- und Auswahlverfahren geben, wie es sie inzwischen bei vielen anderen Gerichten, zum Beispiel auch dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, inzwischen üblich und Usus sind. Gleichzeitig, und dann wird's halt interessant, behauptet Nettesheim, dass es auch in einem solchen transparenteren und durch eine Ausschreibung geprägten Verfahren durchaus unvermeidlich sei, parteipolitische Vorfestlegungen zu treffen. Und da glaube ich, darüber kann man streiten. Was meinst du, Nico? Was hat dich da angesprochen an dem Artikel?
Och, ich lese immer gerne etwas von Martin Nettesheim, der nun ja einer der renommiertesten Staatsrechtler ist, die wir haben. Wir waren mal zwar an unterschiedlichen Lehrstühlen, aber gleich zu gleicher Zeit Assistenten an der Freien Universität, kannten uns aus dieser Zeit. Ich habe ihn eigentlich immer geschätzt und seine Arbeit auch sehr verfolgt. Und ich finde auch das eigentlich sehr, in weiten Teilen sehr treffend, was er hier an Beobachtungen hat. Du hast so ein bisschen gestolpert über die Anforderungen des Staatsmännischen, um mal da anzufangen, und die Anmerkung, also Gesichtslosigkeit sei ja jetzt nicht unbedingt das, was einen zum Bundesverfassungsrichter qualifiziert. Das ja auch, so habe ich ihn verstanden, deshalb, weil es eben ein Irrtum ist, wie wir ja alle auch wissen, dass jetzt die Aufgabe am Bundesverfassungsgericht jetzt schlicht die von allen sonstigen Erwägungen befreite Anwendung des Verfassungsrechts ist. Ja, es ist, und das betont er ja eingangs auch, das Juristische und das Politische liegen dort ganz, ganz nah beieinander. Und Gesichtslosigkeit, das mag vielleicht dem Ideal jetzt eines, ich sag's ohne nicht irgendwie abqualifizierend, eines Amtsrichters, eines Richters am Landgericht oder vielleicht auch noch an einem Oberlandesgericht sein, aber sicherlich nicht beim Bundesverfassungsgericht. Und da kann man ja schon so ein bisschen ins Überlegen kommen, wenn man sich mal in die Vergangenheit begibt, was ist da alles, also jetzt abgesehen von den Präsidenten, die ja immer eine herausgestobene Stellung hatten, aber da gab es mal einen Winfried Hassemer, um nur mal einen zu nennen, der eine ganz große, ja, auf den einfach das Staatsmännische auch so besonders gut passt, deswegen fällt er mir gleich ein, nicht? Da gab es, was immer man von ihnen dann gehalten hat, die Gebrüder Kirchhoff hintereinander, die auch sehr profiliert waren, nicht? Und noch sind, auch bis heute. Ja, da gab es einen Di Fabio, da gab es eine Renate Jäger, die eine ganz, ganz tolle Richterpersönlichkeit war, Wolfgang Hoffmann Riem aus der 68er Zeit, und um also jetzt wirklich beliebig herauszugreifen. Und wenn man das ein bisschen, also Juristinnen und Juristen, die uns zuhören, kleiner Selbsttest, wie viele Namen von Verfassungsrichtern in Karlsruhe fallen euch eigentlich heutzutage noch ein? Ich könnte mir vorstellen, also das ist jetzt vielleicht Überinterpretation von dem, was Nettesheim schreibt, aber dass Martin Nettesheim auch schon mal diesen Gedanken hatte, ob denn eigentlich das Bundesverfassungsgericht zu früheren Zeiten einmal etwas mehr Gesicht hatte, als das heutzutage der Fall ist. Und natürlich gehört es auch zur Gesichtslosigkeit, trägt es auch zu der Gesichtslosigkeit bei, wenn es natürlich heutzutage nicht mehr ganz so einfach ist, eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen, wie das mal in alten Zeiten war, wo SPD und FDP gemeinsam, das ist ja noch bis in die 90er Jahre hinein so gewesen, das war einfach normal, dass SPD und CDU, ja, FDP, wollen wir mal jetzt nicht drüber sprechen, dass SPD und CDU zusammen 80%+ hatten im Parlament und auch den Bundesrat dominiert haben. Da war es natürlich leichter auch, eine Zweidrittelmehrheit zu finden, als das später der Fall war. Und je schwieriger es ist, Zweidrittelmehrheiten zu finden, desto häufiger hat man ja den Eindruck, kommt es dann auch vor, dass wenn jemand etwa sehr konservativ ist, dass dann das auf der linken Seite dann nicht mehr hinhaut. Und wenn jemand umgekehrt sehr profiliert dann auf der, ich sag mal, linken, linksliberalen Seite steht, wie es ja sicherlich bei Rosius Gersdorf der Fall ist, damit tut mir glaube ich nicht unrecht, dass das so ist. Jedenfalls ist sie so gesehen worden von der CDU, dass es dann schwierig wird, noch die zwei Drittel zusammen zu bekommen. Und was passiert dann typischerweise? Ja, dann kommt der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, und dann hat man möglicherweise nachher zwar Kandidaten, die für alle Seiten irgendwie tragbar sind, aber die vielleicht nicht den Kriterien der besten Auslese entsprechen und die vielleicht dann auch nicht die Statur und das Gewicht und das Gesicht haben, das man sich eigentlich doch erwarten würde in Karlsruhe. Diese ganzen Kungelformeln, ich kriege immer eine Krise, das muss man auf Berlin-Deutsch zu sagen, ich kriege immer eine Krise, wenn ich in längeren Beiträgen etwa des von mir sehr geschätzten Journalisten Christian Rath dann fast ehrfürchtig lesen muss, wie diese Proporzschlüssel zwischen den Parteien ausgeklügelt worden sind. Ja, also dass dann jetzt darüber verhandelt wird oder nachgedacht wird, ob die FDP vielleicht, wenn sie mal 2029 oder wann das ist, wieder einen Richter verliert, ob dann vielleicht ein Linker dann nachrückt, damit man diesen Proporz von 3:3 zu 1:1 rot, schwarz, grün, gelb dann irgendwie ein bisschen anpasst. Diese, da ist überhaupt gar keine Ehrfurcht am Platz vor diesen Kungelabsprachen im Hinterzimmer. Das ist einfach völlig aus der Zeit gefallen. Es funktioniert nicht mehr so, wie es mal funktioniert hat. Mag auch vielleicht daran liegen, dass wir vielleicht jetzt auch dann einen Fraktionsvorsitzende auf einmal haben, die ihre eigenen Leute nicht mehr so ganz im Griff haben. Das kam ja auch noch dazu, haben ja drüber gesprochen hier auch. Aber das nur nebenbei. Also auf jeden Fall ist das, wo wir überall über Transparenz heutzutage sprechen, da ist es völlig aus der Zeit gefallen, dass diese wichtigen Positionen, und da hat natürlich Nettesheim vollkommen recht, dass die nach diesen Kungelformeln dort besetzt werden. Ob der Hinweis auf 33 Absatz 2, der überzeugt mich persönlich jetzt nicht so fürchterlich. Also das ist sicherlich, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben ja sicherlich nicht die Bundesverfassungsrichter vor Augen gehabt, als sie den Artikel 33 2 formuliert haben. Das scheint mir doch dann mehr eine politische als eine rechtliche Frage zu sein, wie man dieses Wahlverfahren ausgestaltet. Aber dass das dringend überholungsbedürftig ist, das hat uns ja doch dieser Vorgang sehr, sehr, sehr deutlich gezeigt. Und was ich, also einem seiner Vorschläge kann ich ja sehr viel Sympathie abgewinnen. Nettesheim schreibt dann ja am Schluss, warum wählt man nicht einfach, wenn eine Richterstelle zu besetzen ist, in Karlsruhe drei aus und nicht nur einen? Und lässt dann darüber abstimmen, ja, wer derjenige ist, der, ja, und dann zieht der einen, der dann halt der am überzeugendste ist. Und das haben wir auch schon mal in anderen Zusammenhängen besprochen. Ich verstehe auch gar nicht dieses, also bloß keine amerikanischen Verhältnisse. Ich verstehe auch gar nicht diese Scheu davor, also auch dann Richter in der Öffentlichkeit anzuhören. Und wenn man jetzt davon immer noch nicht überzeugt ist, dass das vielleicht doch auch gar nicht so eine verkehrte Sache ist, dass sie sich in der Öffentlichkeit äußern, dann ist jetzt eigentlich der Vorgang Brosius Gersdorf das beste Beispiel dafür, dass ja, dass man es dann im Zweifel wahrscheinlich unter den jetzigen Mehrheitsverhältnissen, wo nicht mal drei Parteien mehr auf eine Zweidrittelmehrheit kommen, dass man es unter diesen Verhältnissen eh nicht verhindern kann, dass da auch Dinge in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und dann hat man es doch lieber im Bundestag nach den Regeln, die dort so gelten, als jetzt bei Markus Lanz in der Talkshow oder bei über Pressestatements des geschätzten Kollegen Lehr, dann hat man doch lieber eine geordnete Auseinandersetzung mit den Ideen der Qualifikation und den Argumenten der Person, als man das jetzt in diesem unwürdigen Schauspiel der letzten vier Wochen hatte.
Jedenfalls, Nico, scheint es mir so zu sein, dass das Wahlverfahren zum Bundesverfassungsgericht natürlich jetzt in besonderer Weise in den Fokus gekommen ist und dass es einiges dafür spricht, dass auch wieder das System, das Wahlsystem angepasst wird. Wir hatten diese Anpassung 2015, wo man gesagt hat, es geht nicht mehr nur im Richterwahlausschuss, da muss das Plenum schon was dazu sagen zu den Wahlentscheidungen. Aber möglicherweise ist das Anlass, da nochmal intensiver drüber nachzudenken. Sehr schön. Deswegen ein anregender Artikel von Nettesheim in der FAZ vom 11. August 2025. Wir haben noch eine schöne, spannende Entscheidung, die wir uns vorgenommen haben, und zwar eine sehr, sehr relevante Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln, ein Urteil vom 22. Juli 2025, und zwar ging es um die Facebook-Fanpage der Bundesregierung. Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern, es gab mal im Jahr 2023 eine Untersagung des früheren Bundesbeauftragten Uli Kelber, der hat dem Bundespresseamt untersagt, mit Verweis auf Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung eine Facebook-Fanpage für die eigene Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Hintergrund war, dass der Europäische Gerichtshof sich schon 2018 in seiner Facebook-Fanpage-Entscheidung sehr kritisch auseinandergesetzt hat, mit insbesondere auch mit Blick auf die rechtliche Einordnung der Verantwortlichkeit und die Aufteilung der Verantwortlichkeit zwischen dem Anbieter, also Facebook oder jetzt Meta, und dem Fanpage-Betreiber. Und damals sagte das der Europäische Gerichtshof mit einer wirklich sehr, sehr folgenreichen Argumentation, dass die Verantwortlichkeit nicht sozusagen einseitig bei Meta oder einseitig bei dem Fanpage-Betreiber läge, sondern dass es in weiten Bereichen eine gemeinsame Verantwortlichkeit nach Artikel 26 der Datenschutzgrundverordnung gäbe, was tatsächlich dann den Weg öffnete, und den hat Uli Kelber genutzt, auch in enger Absprache, damals noch mit der Datenschutzkonferenz, der ich damals auch noch angehörte, wir haben das intensiv diskutiert. Durch die Annahme einer gemeinsamen Verantwortlichkeit war es dann natürlich möglich, mögliche oder angenommene Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung bei Facebook nicht nur gegenüber dem Meta und dem Anbieter sozusagen geltend zu machen, sondern auch die Nutzer von Facebook wegen ihrer Mitverantwortlichkeit ebenfalls als Aufsichtsbehörde heranzuziehen. Das hat der Bundesbeauftragte versucht. Hier konkret hat er sich sozusagen festgebissen an einem Cookie-Banner, den Meta vorgeschaltet hat, der nach seiner Argumentation rechtswidrig ausgestaltet war, weswegen die im Rahmen dieses Banners gegebene Einwilligung unwirksam sei. Und dann fehlte halt für entsprechende Datenverarbeitung im Rahmen des Tracking fehlte eine Einwilligung. Und das wurde als Datenschutzverstoß gebrandmarkt und sollte jetzt dazu führen, dass das Bundespresseamt eben die Fanpage nicht betreiben dürfte. Dem hat das Verwaltungsgericht Köln klar widersprochen, hat gesagt nein. Auch in gewisser Weise in Abgrenzung zu dem, was der Europäische Gerichtshof im Juni 2018 sagte, sagt das VG Köln, für die Cookies, um die es hier geht, ist ausschließlich Meta verantwortlich. Es gäbe keinen ausreichenden Ursachen- und Wirkungszusammenhang zwischen dem Betrieb der Fanpage durch das Bundespresseamt und dem mit der Speicherung und dem Auslesen der Cookies verbundenen Fernzugriffe auf die Endgeräte der Nutzer. Es läge insbesondere keine gemeinsame Verantwortlichkeit vor nach 26 Datenschutzgrundverordnung. Der Beitrag des Bundespresseamts zum Auslesen der Cookies sei sozusagen rein untergeordnete Natur. Das Bundespresseamt habe auch gar nicht die Option, die Parameter für die Platzierung der Cookies und die Auswertung der Nutzerdaten in irgendeiner Weise zu beeinflussen oder gar vorzugeben. Letztlich sei auch gar nicht klar, wo die Cookies herkämen im Einzelfall. Die könnte sich der jeweilige Betroffene auch auf einer anderen Webseite, die Facebook einbindet, geholt haben. Und deswegen unterm Strich, die Cookies und das Cookie-Banner sei Meta-Angelegenheit. Und auf der Basis könnte man nicht Rechtsfolgen gegenüber dem Fanpage-Betreiber ziehen. Hat also die Untersagung des damaligen Bundesbeauftragten Uli Kelber für rechtswidrig erachtet. Das VG Köln hat aber immerhin die Berufung zum OVG Münster zugelassen und darf sich jetzt die Nachfolgerin von Uli Kelber, Luisa Specht-Riemenschneider, gute Gedanken machen, ob sie denn da in die Berufung gehen möchte oder nicht. Das wird auch keine leichte Entscheidung für sie sein, aber klar ist jedenfalls, der erste Anlauf einer Untersagungsverfügung ist vom VG Köln gestoppt worden. Nico, auch da wieder die Frage, hat dich irgendwas an der Argumentation des VG Köln überrascht? Findest du das richtig, was wieder entschieden wurde?
Also überrascht hat mich vor allen Dingen die Geschwindigkeit der Entscheidung. Da bin ich neidisch, weil das ist die 13. Kammer, die von mir sehr qualitativ sehr geschätzte 13. Kammer, die haben es wirklich drauf, geben sich wirklich Mühe. Aber die Sache ist nach 2 Jahren schon mündlich verhandelt worden. Das ist sensationell bei der 13. Kammer, schon nach 2 Jahren. Denn die haben normalerweise 4 Jahre. Ja, ich weiß nicht, wie viele. Ich habe mit Sicherheit hier in der Kanzlei, würde ich mal sagen, ein halbes Dutzend mindestens Fälle, die sind älter, aber bis heute nicht. Da haben wir bis heute nicht mal einen mündlichen Verhandlungstermin. Das ist das. Die Entscheidung ist typisch 13. Kammer. Wenn man sie sich anschaut, dann hat man ja fast den Eindruck, sie ist ewig lang, und man hat fast den Eindruck, sie hat mehr Fußnoten als Ausführungen. Also die Belegstellen, die erschlagen einen förmlich. Also da wird wirklich, und das ist, meine ich, lobend, da wird wirklich also juristisch sehr, 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 sehr sorgfältig und solide gearbeitet, so wie man es beim Verwaltungsgericht sich wünscht. Und wie man es aber leider andernorts nicht unbedingt auch immer erlebt, um es mal vorsichtig zu sagen. Also insofern, ja, das ist sozusagen das Gute. Ja, inhaltlich ist für mich die interessanteste Stelle einfach die Abgrenzung zur Wirtschaftsakademie, also zu dem schleswig-holsteinischen Facebook-Fanpage-Fall, der, glaube ich, 2011 von Thilo Weichert angezettelt wurde, bis zum EuGH ging und dann 2018 vom EuGH entschieden wurde und dann wieder zurückging. Und also über 10 Jahre hat es gedauert, bis er final entschieden war. Im Fall Wirtschaftsakademie, wo ja auch alles Mögliche damals argumentiert wurde, hat sich letztlich Facebook, wie sie damals noch hießen, nicht durchsetzen können, weil es hieß, für die Fanpages, ich habe es falsch gesagt, hat sich die Wirtschaftsakademie, um deren Fanpages ging, nicht durchsetzen können. Die Wirtschaftsakademie hat gesagt, wir können doch nichts dafür, welche Datenverarbeitungsvorgänge jetzt auf den Servern von Facebook ausgelöst werden. Das hat dann der EuGH hat es anders gesehen und hat das Wirtschaftsakademie, da war dann eine von mehreren Entscheidungen, in denen es dann immer um gemeinsame Verantwortlichkeit ging und die vom EuGH bejaht wurde. Der EuGH sagte damals, für die Datenverarbeitungsvorgänge, die ausgelöst werden durch die Einrichtung einer solchen Fanpage, sind sowohl Facebook-Meta als auch derjenige verantwortlich, der die Seite betreibt. Das Problem der gemeinsamen Verantwortlichkeit ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie es scheint. Es ist auch relativ leicht lösbar. Man muss nur einen Vertrag nach Artikel 26 schließen. Das ist gar nicht so furchtbar kompliziert. Offensichtlich gab es aber zwischen dem Bund und Meta keine solche Vereinbarung nach 26 DSGVO, sodass ich hier in dem Fall neben vielen, vielen anderen Fragen, das Gericht befasst sich ausgiebig mit dem TDDG Paragraph 25, den gesetzten Cookies und der Frage, ob der Bund für Cookies nach dem Teledienstegesetz verantwortlich gemacht werden kann, die von Meta gesetzt werden. Da sagt, das mache ich jetzt mal ganz kurz, da sagt das Gericht, nein, gemeinsame Verantwortlichkeit ist ein Konzept, das Cookie-Recht nicht kennt, also nach dem TDDG gibt es immer nur einen, der die Cookie setzt und dann daher auch dafür verantwortlich ist, dass die Einwilligung da ist. Und das sei nun hier eindeutig Meta und gemeinsame Verantwortlichkeit als Frage stelle sich gar nicht. Und das deswegen könne man nicht aus Verstößen gegen Paragraph 25 TDDG Cookie-Einwilligung einholen, könne man, die möge es zwar geben, aber selbst wenn es sie gäbe, wäre dafür der Bund als Fanpage-Betreiber nicht verantwortlich. Und dann kommt halt die spannende Auseinandersetzung mit der Frage, wie ist es denn jetzt nach dem allgemeinen Datenschutzrecht? Also nicht, da geht es dann nicht, jedenfalls nicht nur um das Setzen von Cookies, sondern da geht es dann um alle Verarbeitungsvorgänge, die ausgelöst werden, wenn du, ich oder wer auch immer die Fanpage der Bundesregierung bei Facebook nutzt. Und da ist letztlich, es gibt eigentlich nur eine einzige Abgrenzung, die dem VG Köln eingefallen ist, von der ich mir nicht sicher bin, ob sie allein tragend für das Urteil gewesen ist und die mich jetzt auch nicht vollständig überzeugt. Das VG Köln hat dann mutmaßlich aufgrund, ja, Meta haben die besten Anwälte, das ist tatsächlich so, ja, und die haben dann gesagt, ja, der Unterschied zur Wirtschaftsakademie ist Parametrisierung. In dem Fall, Wirtschaftsakademie, war es so, dass man unter den damaligen Gegebenheiten sich als Betreiber einer Facebook-Fanpage sich von Facebook die Besucherdaten auswerten lassen konnte. Wo kommen die Besucher her und was haben sie so, wie sind sie so strukturiert, was haben sie für Interessen und ähnliches. Dinge, die einfach bei Facebook ja dann auch erfasst werden. So, und diese Auswertungen, da konnte man als Betreiber einer Fanpage, also Wirtschaftsakademie oder Bund hätte es auch machen können, kann man jetzt sagen, ich möchte gerne, dass der Besucherverkehr nach den und den Kriterien ausgewertet wird. Das konnte man selber beeinflussen. Und eine solche, wie gesagt, Parametrisierung ist durchaus ein wesentliches Element gewesen, weswegen der EuGH in seiner 2018er Entscheidung gesagt hat, das führt dann zur gemeinsamen Verantwortlichkeit vom Betreiber der Fanpage und von Facebook, diese Parametrisierung, weil dadurch wird halt deutlich auf Mittel und Zweck der Datenverarbeitung Einfluss genommen. Und Bundesrepublik-Fall jetzt verhielt es sich ja halt so, dass erstens es diese Form der Parametrisierung nicht mehr gibt und außerdem die Bundesregierung wohl im Lichte des Wirtschaftsakademiefalls irgendwann mal zu Meta gesagt hat, wir wollen gar keine Auswertung haben, schaltet das ab. Also das wird als entscheidender Unterschied zu der Wirtschaftsakademie-Entscheidung gesagt. Deswegen kann das Verwaltungsgericht Köln super sorgfältig begründen, so wie man das Verwaltungsgericht Köln kennt und liebt, also die 13. Kammer. So wird das abgegrenzt von dem entscheidenden Wirtschaftsakademie. Und so kann das VG Köln dann schließlich sagen, also wir stimmen dem EuGH in jedem Punkt zu, aber der Fall ist anders als der Fall damals. Das ist für mich, der ich jetzt nicht den Fall in allen Details verfolgt habe oder auch nur auf eine Oberfläche verfolgt habe, überraschend, weil mir das auch nicht bekannt war, dass es diesen Unterschied gibt und ist tragend dann letztlich jetzt für die Entscheidung. Allerdings habe ich mir nochmal das EuGH-Urteil aus 2018 jetzt auch angeschaut. Und da ist es jetzt nicht etwa so, dass die Entscheidung steht und fällt mit der Parametrisierung. Das ist nicht zutreffend, sondern der EuGH stellt auch durchaus noch auf andere Gesichtspunkte an, etwa Rand Nummer 62 des damaligen Urteils. Im Übrigen ist hervorzuheben, dass bei Facebook unterhaltene Fanpages auch von Personen besucht werden können, die keine Facebook-Nutzer sind und somit nicht über ein Benutzerkonto bei diesem sozialen Netzwerk verfügen. In diesem Fall erscheint die Verantwortlichkeit des Betreibers der Fanpage hinsichtlich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten dieser Person noch höher als das bloße Aufrufen der Fanpage durch Besucher automatisch die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten auslöst. Das heißt auf Deutsch, wenn du, lieber Stefan, die Facebook-Seite der Bundesregierung, die öffentlich ist, aufrufst, du bist als alter Social Network-Muffel, hast du kein Facebook-Profil, oder stelle ich jetzt jedenfalls mal. Aber in dem Augenblick erhebt ja wiederum, das werden ja wiederum dann bei Facebook, weil du die Seite der Bundesregierung besuchst, werden bei Facebook jetzt also Daten über deinen Besuch der dieser Fanpage erhoben. Also das hat auch eine Rolle gespielt, ja, in der EuGH-Entscheidung Wirtschaftsakademie. Und das ist, darüber geht das VG Köln, soweit ich das gesehen habe, letztlich hinweg, dass die Parametrisierung nicht der ausschlaggebende Gesichtspunkt, der einzig ausschlaggebende Gesichtspunkt war, weswegen der EuGH seinerzeit von der gemeinsamen Verantwortlichkeit ausgegangen ist. Da würde ich dann schon die Bundesdatenschutzbeauftragte alleine aus diesem Grund ermutigen, zum OVG Münster zu gehen. Es ist jetzt, zumal es bekannt ist, dass das OVG Münster gerne auch einmal Entscheidung der 13. Kammer des Verwaltungsgerichts Köln aufhebt. Da sitzen auch sehr, sehr sorgfältig arbeitende Juristen, und das ist sicherlich nicht in Stein gemeißelt. Und dann ist es ja immer noch ein bisschen so, selbst ein so sorgfältig arbeitendes Gericht, eine so sorgfältig arbeitende Kammer hat ja manchmal noch so neben der Begründung, haben sie ja manchmal auch noch Gründe, ja, die irgendwie auch noch eine Rolle spielen. Und das ist natürlich gerne das, was wir dann auch immer haben, dass man auch mal kurz darüber nachdenkt, wie es denn eigentlich, also was das eigentlich für Folgen hätte, nicht? Und die scheinen an der einen oder anderen Stelle dann auch schon durchaus durch. So heißt es dann, ohne Not eigentlich, weil das ist gar nicht mehr, dann gehört gar nicht mehr zur eigentlichen Begründung, Rand Nummer 210. Der neuen Entscheidung, weiter ist zu bedenken, dass begründete bereits die mehr mit Ursächlichkeit des Betriebs einer Fanpage für die streitgegenständigen Datenverarbeitung gemeinsamer Entscheidung und so weiter und so fort, dass dann selbst private Nutzer wegen der Einrichtung ihrer Facebook-Profilseite als datenschutzrechtlich Verantwortliche in Betracht zu ziehen wären. Die streitgegenständigen Cookies werden auch bei dem Besuch eben dieser Internetseiten gesetzt, wenn der Nutzer nach deren Aufruf die Interaktion vornimmt und so weiter und so fort. Und dann heißt es, also könnte die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit entgegen oben Maßstäben letztlich durch die bloße Nutzung begründet werden, was auch unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck der Begriffsbestimmung des Verantwortlichen einen möglichst umfassenden Schutz zu gewähren, nicht geboten erscheinen. Also da hat vielleicht hat der Berichterstatter oder der Vorsitzende selber eine Facebook-Seite und hat darüber gedacht, Moment, wenn ich das jetzt so entscheide, dann wie kann ich denn eigentlich noch sagen, dass ich jetzt nicht auch wiederum mit der einfachen Profilseite, also nicht der Fanpage, dass ich jetzt nicht eigentlich auch gemeinsam mit Facebook oder Meta zur Verantwortung gezogen werden kann, nach Artikel.
Das ist ein Punkt, Nico, wo ich sagen würde, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass der Europäische Gerichtshof hier nicht zurückschrecken würde. Und alleine deswegen, weil ein privater Nutzer einer Facebook-Fanpage dann in die Verantwortlichkeit reintrudeln könnte, also ein privater Betreiber einer Fanpage, das würde den EuGH nicht davon abschrecken, zu sagen, es ist eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Sagen wir es mal relativ neutral, es wäre nicht unzulässig gewesen vom VG Köln, diese Frage dem EuGH vorzulegen. Als erstinstanzliches Gericht muss das VG Köln das nicht machen, aber das UVG Münster, sollte es angerufen werden, wird sich auch mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie denn jetzt der Europäische Gerichtshof zutreffend zu interpretieren ist und ob man nicht da schlicht und ergreifend auch nochmal nachfragt, ob das VG Köln ihn richtig interpretiert hat oder nicht.
Das werden wir sehen, ja, genauso wie wir ja sehen, ob's.
Ja. Die Vorlagefrage würde ich allerdings für schwierig formulierbar halten, weil Sie ja gerade sagen, wir sehen es genauso wie der EuGH, aber der Fall ist anders. Und das ist ja, das macht ja noch keine Vorlagefrage aus, nicht? Da müsste ja im Prinzip eine, also die Vorlagefrage scheint mir nicht auf der Hand zu liegen, jedenfalls.
Naja, jedenfalls, wenn man als kluges Gericht eine Divergenz zum EuGH nicht aufscheinen lassen möchte, wird man natürlich immer sagen, Sachverhalt ist ein anderer. Ich glaube tatsächlich, da werden jetzt Maßstäbe angelegt, die der EuGH in der 2018er Entscheidung so wohl nicht im Sinn hatte, dass man sagt, naja, der kleine Fanpage-Betreiber, der soll nicht in die Verantwortlichkeit reingehen. Das sieht man jedenfalls keine Anhaltspunkte in der Entscheidung des EuGH.
Aber es ist letztlich auch mal wieder ein gutes Beispiel dafür, dass ich ja immer skeptisch war und bin, dass man wirklich also vielem Unsinn, Unfug und auch kritisierenswertes, Schlimmes, was es bei Meta und Konsorten gibt, ob man denen wirklich mit dem Datenschutzrecht beikommen kann. Weil das ist ja offensichtlich, oder das muss ja wiederum von guten Juristen, die dann wieder haben bei Meta, auch so bewusst gemacht worden sein. Man hat sich das EuGH-Urteil angeschaut und es stimmt, das steht, also die gemeinsame Verantwortlichkeit wird schon sehr stark mit dieser Parametrisierung begründet.
So ist es. Ja.
Und was macht
eine Reaktion von Seiten von Meta?
Und was macht man dann?
Sozusagen.
Man ändert es, nicht? Und sofortan kann man in jedem Fall, der dann wieder zur Fanpage ist, immer argumentieren. Also so wie jetzt VG Köln argumentiert hat, nicht? Also das ist ja schön und gut alles und wir respektieren das, was der EuGH sagt, aber der Fall hier ist jetzt ein ganz anderer, nicht? Und damit ist dann eben bei den Metas dieser Welt, nicht nur bei den Metas dieser Welt, ist ein bisschen wie Hase und Igel, nicht? Man ist immer schon wieder einen Schritt weiter. Nachdem dann irgendwie alle denken, also mit dem Urteil aus 2018 ist doch die Sache geklärt. Facebook ist in der Pflicht und die müssen überall 26er Vereinbarungen machen und ansonsten haben sie und alle, die das benutzen, ein Problem. Zu kurz gedacht, weil die Meta-Juristen halt dann doch wieder einen Tick schlauer waren auch, nicht?
Ja. Apropos unsinnig, Nico, letzte Bemerkung von mir aus zu diesem Fall.
Du willst jetzt über Frau Pilawa sprechen, ist das richtig?
Über Frau Pilawa ins P allenfalls. Ich rede über die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, die einen grandiosen Einfall hatte. Sie möchte nämlich den Bundestag, und zwar also nicht als Abgeordnete, sondern den Bundestag als Institution, auf TikTok bringen mit dem wirklich sensationellen Argument von Frau Klöckner, die sagt, wenn es TikTok schon gibt, dann sollte man es auch nutzen. Ich glaube, da lässt sich nur noch wenig dazu sagen. Unterm Strich zählt da auch letztlich nur das Reichweitenargument. Da sind so viele Leute und wäre doch schade, wenn wir die links liegen lassen. Und die Frage, ob TikTok jetzt eigentlich legal oder illegal betrieben wird, ob da Manipulationsgefahren stecken, ob es eigentlich plausibel oder Auftrag einer öffentlichen Stelle wie des Bundestages ist, eigene Reichweite dadurch zu erkaufen, dass man die Bürgerinnen und Bürger dazu verleitet, ihre personenbezogenen Daten zum Profiling durch TikTok herzugeben. Das wird alles überhaupt nicht mehr überlegt, sondern es heißt, es gibt es und es ist so schön und die Reichweite ist so toll, schöne Grüße. Das jedenfalls passiert dann manchmal mit solchen sehr komplexen, vielleicht auch überkomplexen juristischen Debatten, die dann in der politischen Praxis ganz einfach gehandhabt werden. Wir machen es einfach.
Auch der Bundeskanzler soll ja auf TikTok sein. Ich stelle mir das immer ganz gruselig vor und war noch nicht neugierig, mir das anzugucken.
Tja, und es hat ihm ja auch sehr geholfen. Wollte sich vorstellen, wie die letzte Bundestagswahl ausgegangen wäre, wenn Bundeskanzler Olaf Scholz nicht auf TikTok gewesen wäre. Das hätte möglicherweise zu einem noch stärkeren Verlust der SPD beigetragen. Also mit diesen etwas sarkastischen Formulierungen verabschieden wir uns aus dem heutigen Podcast. Wir haben eine Menge zu drei verschiedenen Themen zu sagen gehabt und freuen uns, wenn Sie uns bis hierher gefolgt sind. Folgen Sie uns munter weiter. Die nächste Folge kommt bestimmt. Und bis dahin hoffen wir sehr, dass Datenschutz und Informationsfreiheit ihr nettes Gesicht Ihnen gegenüber zeigen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.